willkommen bei Faszination Südostasien, dem Podcast, der dich auf eine unvergessliche Reise mitnimmt. Hier erwarten dich Insider-Tipps, spannende Geschichten inspirierender Menschen und ein Blick hinter die Kulissen. Von pulsierenden Metropolen über tropische Strände mitten hinein in ein Potpourri der Kulturen. Bereit für die Reise deines Lebens? Denn dies ist mehr als nur ein Podcast. Es ist dein Tor zu unendlichen Möglichkeiten. Dein Abenteuer beginnt jetzt. Willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Südostasien, der Reisepodcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In der letzten Folge haben wir etwas anders gearbeitet als sonst. Es war eine Q&A-Folge, in der wir eure Fragen aus der Community beantwortet haben. Da ging es um ganz unterschiedliche Themen, Reiseplanung, Orientierung bis hin zu ein paar persönlichen Einschätzungen und Erfahrungen. Stefan, lass uns da mal ganz kurz anknüpfen. Wir haben in der letzten Folge ein paar Fragen der Community beantwortet. Ist vielleicht noch eine wichtige Frage bei dir aufgetaucht, die wir vergessen haben? Gab es eine Frage, die dir besonders im Kopf geblieben ist oder wo du gedacht hast, da hätten wir vielleicht noch ein bisschen tiefer einsteigen sollen?
Ich fand es eher spannend, dass es doch immer wieder dieselben Fragen sind oder ähnliche Fragen. Also Faszination Südostasien gibt es ja mittlerweile schon seit 13 Jahren jetzt ungefähr. Und seit der Anfangszeit gibt es so ein paar Fragen wie die beste Reisezeit, Thailand im Sommer, Reisen mit Kind, Bangkok am Anfang oder am Ende, die doch tatsächlich immer wieder reinkommen. Und daher ist es gut, dass wir die auch regelmäßig beantworten, und inzwischen sind auch schon wieder neue Fragen reingekommen. Daher kann ich mir also gut vorstellen, dass wir so eine Folge nochmal neu aufnehmen werden mit neuen Fragen aus der Community, und natürlich versuchen wir auch immer, Fragen in die einzelnen Folgen reinzunehmen.
Gab es eine Frage, die dich jetzt besonders herausgefordert hat, wo du am meisten drüber nachdenken musstest und gedacht hast, schwierig zu beantworten?
Naja, die Abschlussfrage, die handelte ja so ein bisschen darum, wie wir die Änderungen wahrnehmen und was sich alles getan hat seit unseren ersten Reisen und ob es früher schöner gewesen ist, zu verreisen als heute. Und da hatte ich ja schon in der Folge mich nicht so richtig festlegen können. Also ich hatte Sachen geschildert, die ich früher schöner fand und die ich heute ein bisschen vermisse, und aber auch andere Sachen, die ich heute zu schätzen weiß, was ja vielleicht auch damit zu tun hat, dass man im Laufe der Zeit auch ein bisschen bequemer wird und vielleicht auch ein bisschen mehr Komfort mag. Und da habe ich doch tatsächlich noch ein bisschen drüber nachgedacht und bin eigentlich weiterhin so ein bisschen zwiegespalten und würde natürlich manchmal gerne eine Zeitreise unternehmen, aber so schlecht ist es heute nicht.
Nee, also das sind ja oft so nostalgische Gefühle, finde ich. Und ich habe dich ja gefragt, ist es der Ort, den du vermisst, oder ist es das Gefühl? Und ich glaube, bei mir ist es dann dieses Gefühl, diese erste Reise, oder dass man noch nicht so viel gesehen hat, dass es so eine riesige Spannung aufgebaut hat und ja, diese Freiheit, die man dann zum ersten Mal gefühlt hat. Und ich glaube, das ist, glaube ich, das, was mich da mehr gepackt hat oder was ich dann mehr vermisse, das Gefühl, in diese Zeit zurückzureisen, als vielleicht die Orte nochmal so zu sehen, wie sie damals waren. Auch wenn das natürlich auch immer wieder, man denkt sich dann schon, wenn man an einem Ort ist, an dem man häufiger war und da ist jetzt ein bisschen mehr los, und dann kommen einem schon Erinnerungen hoch, wie das dann mal früher aussah. Man will aber nicht immer ewig gestrigen schwelgen und natürlich sagen, ach, früher war das so und früher war das so. Und es ist einfach der Gang der Zeit und hat auch völlig seine Berechtigung, dass sich auch Orte, Menschen, Regionen weiterentwickeln dürfen. Und ich glaube, wir haben es auch erwähnt, dass es immer noch genügend Orte und Ziele gibt, die dann diesen Platz einnehmen und die dann die neuen weißen Flecken auf der Landkarte sind, die wieder gefüllt werden.
Ja, ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt. Also, dass man vielleicht eher das Gefühl vermisst. Die erste Reise zum ersten Mal in Bangkok, zum ersten Mal in Ho Chi Minh City, zum ersten Mal in Singapur. Und das ist ja auch was, was sich im Kopf bewegt, dass man sich irgendwie vorstellt, ich habe es wirklich geschafft, hier hinzureisen. Ich bin so weit weg. Und natürlich freue ich mich heute auch immer noch auf jede Reise. Und ich finde es auch jedes Mal aufs Neue toll, wenn ich nach Bangkok komme, da am Flughafen aussteige. Aber es ist natürlich nicht mehr dasselbe. Es
ist anders, ja.
Schon ein gewisser Effekt. Also man hat sich so ein bisschen daran gewöhnt. Es ist nicht mehr so, dass man schon Tage vorher, Wochen vorher aufgeregt ist und man einfach die ganze Zeit super geflasht da rumläuft, sondern ja, es ist schon ein bisschen Routine. Corona hat uns gezeigt, dass man das nie als selbstverständlich nehmen sollte, dass man immer reisen kann. Ich erinnere daran, als die Grenzen zu waren. Und seitdem genieße ich es auch wieder ein bisschen mehr und versuche es mir auch wieder immer wieder zu verinnerlichen, dass ich dieses Privileg habe, so viel reisen zu können. Aber ja, was du eben beschrieben hast, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Man war deutlich jünger zum ersten Mal auf diesen großen Reisen. Das Freiheitsgefühl, das spielte auch immer noch ein bisschen mit rein.
Ja, ich glaube, ich freue mich heute noch genauso, nur auf eine ganz andere Art und Weise. Man reist nicht mehr so in das Unbekannte, ne? Aber das verstärkt ja teilweise die Vorfreude, wenn ich jetzt weiß, ich reise nach Bangkok, ich reise nach Indonesien, ich komme nach Singapur und ich komme dann an einen Ort zurück. Man hat ja das Gefühl, man kommt irgendwohin zurück. Also es ist ja schon etwas Vertrauteres und auch das hat natürlich seine schönen Seiten, finde ich, ne? So, jetzt haben uns auch nach dieser Folge einige Rückmeldungen erreicht. Viele fanden es spannend, mal so gebündelt die Fragen aus der Community zu hören und zu merken, wie unterschiedlich die Themen sind, die euch rund ums Reisen in Südostasien beschäftigten. Ihr dürft uns also gerne weiter eure Fragen schicken und vielleicht können oder werden wir immer mal wieder zwischendurch ein paar davon beantworten oder machen vielleicht mal wieder eine weitere Q&A-Folge. Schauen wir mal, wo es drauf hinausläuft. So. Die Sommerferien stehen mehr oder weniger vor der Tür und das bedeutet, bei vielen von euch wird es gerade richtig konkret mit der Reiseplanung. Vielleicht habt ihr eure Flüge schon gebucht, oder vielleicht auch noch nicht. Und es taucht immer wieder die Frage auf, hatten wir auch in der letzten Folge, Sommerferien in Thailand, geht das überhaupt? Und wenn man sich ein bisschen genauer damit beschäftigt, merkt man schnell, ja, klar, das geht. Ist sogar super cool. Es gibt sogar eine Region, die sich besonders gut eignet, nämlich der sogenannte Golf von Thailand. Mit Inseln wie Koh Samui, Koh Phangan und Koh Tao liegt hier eine Region, die gerade in den Sommermonaten echt viele spannende Möglichkeiten bietet. Genau deshalb wollen wir heute mal so eine erste Orientierung geben. Wie unterscheiden sich diese Inseln? Was macht sie aus? Und für wen eignet sich welche? Stefan, wie lange liegt eigentlich deine erste Inselerfahrung im Golf von Thailand zurück?
Das ist in der Tat schon ein bisschen her. Muss ich kurz überlegen, der Jahreswechsel 2006-2007 habe ich Silvester, Neujahr auf Koh Samui gefeiert.
Ja, 20 Jahre schon jetzt fast, ne? Ja, und was ist das erste Bild? Was ist das erste Bild, was dir in den Kopf kommt, wenn du an diese erste Reise und an den Golf von Thailand, an Koh Samui und die anderen Inseln denkst?
Also ganz eng verbunden damit sind Erinnerungen auf dem Motorrad, also auf Koh Samui sind wir da von Strand zu Strand gefahren. Das ist eine Erinnerung, die mir geblieben ist. Die riesenlangen Strände, die es dort gab. Und ja, hat mir auf Anhieb gut gefallen.
Es geht um den Golf von Thailand, konkret um die Inseln Koh Samui, Koh Phangan und Koh Tao. Lass uns also die drei Inseln jetzt mal Schritt für Schritt anschauen, angefangen mit einer kurzen Einordnung, wo wir uns hier eigentlich befinden. Koh Samui, Koh Phangan und Koh Tao sind sicherlich drei der bekanntesten Inseln und liegen im sogenannten Golf von Thailand, also auf der Ostseite des Landes. In der vorletzten Folge haben wir über Krabi, also über die Küste an der Andamanensee gesprochen. Heute sind wir auf der gegenüberliegenden Seite. Also das ist ein wichtiger Unterschied, nicht nur geografisch, sondern auch wettertechnisch. Denn gerade im Sommer, wenn viele von euch in den Ferien verreisen, ist der Golf oft deutlich stabiler und deshalb eine richtig gute Alternative für eine Reise in Thailand. Große Teile der Region gehören zum Ang Thong Marine National Park. Also gerade rund um Koh Samui und Koh Phangan liegen viele kleinere Inseln, Riffe und geschützte Meeresgebiete. Das prägt dort die Landschaft, sorgt für viel Natur und erklärt, warum Ausflüge, Bootstouren und Schnorchelspots hier so eine große Rolle spielen. Vom thailändischen Festland sind die Inseln gar nicht so weit entfernt. Die wichtigsten Ausgangspunkte für die Überfahrt sind Surathani und Chumphon. Von dort geht es mit den Fähren oder Katamaranen weiter auf die Inseln. Bei der Anreise gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine sehr bequeme Option ist Koh Samui selbst, die größte Insel der drei Golfinseln, denn die Insel hat einen eigenen Flughafen. Man kann also zum Beispiel von Bangkok direkt nach Samui fliegen und startet den Inselurlaub ohne weitere Transfers. Für viele ist Samui deshalb so der klassische Einstieg in die Golfinseln. Bleibt vielleicht zu erwähnen, dass der Flughafen dort privatisiert ist und die Flüge dahin meist etwas teurer sind, als wenn man einen Flughafen auf dem Festland anfliegt. Diese Option gibt's nämlich auch. Alternativ und oft auch ein bisschen günstiger ist ein Flug nach Surathani. Und von dort geht es dann mit einem kombinierten Transfer weiter, erst mit dem Bus zum Pier und anschließend mit der Fähre auf eine der Inseln. Das ist in der Regel gut organisiert und funktioniert eigentlich immer reibungslos. Auch die Zugverbindung ist für viele Reisende interessant, also vor allem für alle, die ein bisschen mehr Zeit haben oder die bewusst etwas langsamer reisen wollen. Von Bangkok fahren sowohl reguläre Tageszüge als auch Nachtzüge Richtung Süden, entweder nach Surathani oder nach Chumphon. Der Nachtzug ist da besonders beliebt. Man steigt abends ein, schläft unterwegs und kommt morgens entspannt im Süden an. Von dort geht es dann, wie bereits erwähnt, direkt weiter zum Hafen und auf die Insel deiner Wahl. Was die Region so angenehm macht, ist das einfache Inselhopping. Also zwischen Koh Samui, Koh Phangan und Koh Tao verkehren täglich mehrere Fähren und Boote. Die Distanzen sind kurz. Von Samui nach Phangan sind es so etwa 30 bis 45 Minuten. Von Phangan nach Koh Tao rund 1,5 bis 2 Stunden, kommt auch immer ein bisschen auf den Seegang an. Deshalb lassen sich die Inseln sehr, sehr gut kombinieren, auch ohne lange Vorausplanung. Eine typische Reihenfolge wäre Anreise nach Koh Samui, Weiterreise nach Koh Phangan und dann nach Koh Tao. Manche drehen das aber auch bewusst um. Also egal, wie man es angeht, der Golf von Thailand ist eine der Regionen, in denen Inselhopping wirklich völlig unkompliziert funktioniert. Kurze Wege, viele Verbindungen und eine logische Abfolge der Inseln.
Wir werden jetzt auf die einzelnen Inseln eingehen und Koh Samui, Koh Phangan und Koh Tao ein bisschen genauer vorstellen. Wir werden jetzt nicht den totalen Deep Dive machen. Also wir könnten über jede einzelne dieser drei Inseln locker eine Stunde sprechen. So vielseitig sind die Inseln, so viel kann man dort machen. So viele verschiedene Strände gibt es dort. Aber wie gesagt, das würde den Rahmen sprengen. Daher werden wir erstmal die wichtigsten Punkte zu den einzelnen Inseln zusammenfassen. Und wir beginnen mit der größten Insel, mit Koh Samui. Koh Samui gehört zu den drei größten Inseln Thailands. Wie Chris eben schon gesagt hat, die Insel einen eigenen Flughafen, der Fluggesellschaft Bangkok Airways gehört, von wo es nationale und internationale Verbindungen gibt. Es gibt eine große Auswahl an Unterkünften. Es ist alles vertreten, von sehr günstigen Hostels bis zu unfassbar luxuriösen Resorts. Die Insel wird fast komplett von einer Ringstraße umrundet. Das sind etwa 50 Kilometer, um mal so ein Gefühl für die Größe zu bekommen. Dank dieser Ringstraße ist es sehr leicht, sich auf der Insel zu orientieren und sich fortzubewegen. Sieht man mal von den Staus ab, die sich in den touristischen Zentren mittlerweile bilden. Die Insel ist mit Sicherheit die komfortabelste der drei Golfinseln, auch weil die Anreise mit dem Flugzeug möglich ist. Es gibt eine Mischung aus tropischer Natur und touristischer Infrastruktur. Es ist weniger ein Backpacker-Ziel, also die Backpacker ziehen eher auf die Nachbarinseln, mehr bei Familien, Langzeitreisenden, Pauschalurlaubern, Paaren und so weiter beliebt. Koh Samui eignet sich sehr gut für Thailand-Einsteiger Es gibt eine sehr gute medizinische Versorgung und die Insel ist sehr vielseitig. Also es gibt Strände, es gibt Dschungel, es gibt Nightlife, Wellness. Also für jeden Geschmack eigentlich das passende Angebot. Vielleicht kurz so ein bisschen zur Orientierung, die Regionen der Insel, die Himmelsrichtung. Also im Nordosten der Insel, wo auch der Flughafen ist, befindet sich so das touristische Zentrum mit dem bekanntesten und meistbesuchten Strand der Insel, das ist der Chaweng Beach. Es gibt dann den Norden der Insel, der ist eher ein bisschen ruhig, aber auch sehr gut ausgebaut, die touristische Infrastruktur. Da ist zum Beispiel Bohput, Menam. Dann haben wir noch den Osten und den Südosten der Insel. Da ist der zum Beispiel der Lamai Beach, das ist der zweitgrößte Strand der Insel. Das ist weniger Trubel als in Chaweng, aber auch noch verhältnismäßig viel Trubel. Und dann hat man den Süden der Insel, wo es weniger die klassischen Traumstände gibt. Also hier findet mehr das lokale Leben statt. Hier sind Reisende, die bewusst ein bisschen abseits sein wollen. Und dann haben wir noch die Westküste, wo zum Beispiel der Lipanoi Beach ist. Das ist ein flacher, sehr ruhiger Sandstrand. Und dann haben wir noch das Inselinnere. Also auf Koh Samui sind einige Berge im Landesinneren. Die Berge sind sehr dicht bewaldet. Also dort gibt es Dschungel, Wasserfälle, jede Menge tolle Viewpoints. Und das gesamte Inselinnere ist eigentlich deutlich weniger erschlossen. Zur Anreise nach Koh Samui hat der Chris ja auch eben schon was gesagt. Ne? Die bequemste, aber teuerste Option ist der Direktflug mit Bangkok Airways. Darüber hinaus gibt es Fähren vom Festland und von den Nachbarinseln. Und es gibt verschiedene Piers, also zum Beispiel das Nathorn Pier an der Westküste. Da liegen viele Fähren an, die vor allem vom Festland kommen. Es gibt zum Beispiel das Menam Pier. Von da fährt man nach Koh Phangan und Koh Tao und noch einige weitere Piers im Norden der Insel. Das so vielleicht erstmal als ersten Überblick. Und jetzt werden wir uns Koh Samui mal im Detail anschauen. Chris, warst du schon auf Koh Samui?
Oh ja, tatsächlich. Aber ich war nur einmal dort und das für eine ganz, ganz kurze Zeit. Ich muss zugeben, das ist nicht meine Insel. Vielleicht kenne ich sie aber auch nur nicht gut genug. Hab mir damals auch nicht die Zeit gegeben, die Insel kennenzulernen. Du hast jetzt eingangs ja gesagt, das war einer eines deiner ersten Ziele, die du auf der ersten Reise angestrebt hast. Das heißt, du hast eine besondere Verbindung zur Insel? Du magst Koh Samui, glaube ich, oder?
Ja, für ein paar Tage komme ich immer wieder gerne hierher. Also ich könnte jetzt nicht nur auf Koh Samui bleiben. Also ich mag ehrlich gesagt die Nachbarinseln lieber, also Koh Phangan und Koh Tao. Aber wenn ich sowieso in der Gegend bin, dann bin ich auch meistens für ein paar Tage auf Koh Samui.
Du hast jetzt so ein bisschen die Insel kategorisiert, ein bisschen erklärt, wo sich was befindet und hast ja auch da ein paar Strände schon genannt. Ich glaube, das sind ja jetzt nicht alle Strände. Hast du da noch ein paar weitere Tipps? Welche Strände wären denn noch zu empfehlen auf Koh Samui?
Ja, vielleicht soll ich noch ein bisschen tiefer auf die Strände eingehen. Also ich hatte ja eben schon erwähnt, so die lebendigsten, die beliebtesten Inseln sind im Osten und im Nordosten der Insel. Also der Chaweng Beach, den habe ich ja auch schon genannt, das ist das touristische Zentrum. Da gibt es wirklich ein Resort neben dem anderen. Das ist ein sehr großer Strand, wo es auch sehr flach ins Wasser geht. Dort wird das gesamte Angebot von Jetski über Gleitschirmfliegen angeboten. Mhm. Es gibt vor jedem Resort stehen die Tische und Stühle am Strand, da kann man essen. Es gibt Strandbars und im Hinterland gibt es eine Shopping Mall, gibt es einen Nachtmarkt, gibt es jede Menge Rockkneipen, Clubs, jede Menge Shoppingmöglichkeiten. Das ist ein Ort, wo man auf jeden Fall mal vorbeischauen sollte. Ob man dort wohnen muss, ist, glaube ich, so ein bisschen die Frage, wie ruhig man es haben möchte. Aber es gibt da schon viel zu sehen. Und etwas weiter südlich davon ist dann der Chaweng Noi Beach. Der ist ähnlich zentral, aber da ist es schon deutlich ruhiger. Also man kommt auch gar nicht so leicht an den Strand ran, also weil der komplett von Resorts umgeben ist, die einen nicht unbedingt immer über ihre Anlage laufen lassen. Also muss man schon irgendwie suchen. Von der Landstraße gibt es einen Weg dahin. Da ist also deutlich ruhiger. Und dann weiter Richtung Süden kommt dann der Lamai Beach. Also da kommen erst noch ein paar andere Buchten. Der ist ähnlich belebt im Hinterland. Also da gibt es auch irgendwie diese Straßen mit den üblichen Massageshops, mit Restaurants, da gibt es einen Nachtmarkt und so weiter. Aber der Strand ist, sag ich mal, nicht ganz so wild und man kann ein bisschen besser schwimmen, weil es schon früher tief wird. Dann hat man im Norden einige Strände, die sehr ruhig sind. Zum Beispiel der Menam Beach, der ist zum Beispiel sehr beliebt bei Familien. Da gibt es im Hinterland auch jegliche Infrastruktur, aber am Strand ist es deutlich ruhiger. Und den Boput Beach ist ebenfalls ein etwas ruhigerer Strand, der aber abends sehr lebendig ist, weil der Boput Nachtmarkt jeden Abend aufgebaut wird. Der Lipanoi Beach, das ist dann, da wird es dann wirklich richtig ruhig. Ich hatte ja schon eben gesagt, der liegt an der Westküste. Also wenn man seine Ruhe haben will, ist man da gut aufgehoben. Und dann hat Koh Samui noch einige so kleine Buchten wie den Silver Beach oder den Sheung Mon Beach, die wirklich sehr klein sind, wo es dann vielleicht einfach nur ein, zwei, drei Resorts gibt. Da hat man wirklich dann auch die Ruhe, kann am Strand liegen, in Ruhe lesen. Da kommen halt manchmal ein paar Tagesausflügler vorbei, die sich den Strand anschauen. Das sind aber meistens eher Leute, die selbst mit dem Motorrad kommen. Aber ansonsten ist da eher wenig los. Nur dann halt auch abends hat man dann halt wenig Infrastruktur. Also da bleibt dann meist nur das Restaurant des Resorts, wenn man da was essen möchte. Also das wäre so, sag ich mal, der wichtigste Überblick. Wir haben auf Faszination Südostasien einen Artikel mit den schönsten Stränden, wo es auch eine Karte gibt, wo diese Strände liegen. Wenn jetzt das ein bisschen zu schnell war mit den ganzen Namen, wer sich da genauer interessiert, kann da noch mal reinschauen.
Das interessiert mich jetzt aber noch mal ein bisschen. Wir haben in der letzten Folge über Thailand gesprochen. Als Ziel ist es überlaufen. Ne? Und ich finde, oder so in meiner Wahrnehmung, stellt sich diese Frage auch für Koh Samui. Ist Koh Samui überlaufen oder ist es auch wie im restlichen Thailand, wo wir sagen, ja, natürlich ist hier ein bisschen mehr los, es gibt aber noch Ecken und Regionen, wo man eben der großen Masse entfliehen kann?
Es ist jetzt nicht so, dass man da an einem Strand ist und eine Fahne im Boden stecken kann, man ist die erste Person, die da gewesen ist. Ne? Aber zum Beispiel, es gibt ja den Chaweng Beach, der ja wirklich Massentourismus pur ist. Ja. Und im Osten und im Norden an den Menam Beach, der auch zu den Stränden mit den meisten Unterkünften gehört. Aber dazwischen liegen dann so kleine Buchten, wie zum Beispiel Sheung Mon Beach oder Tong Son Bay, wo da sind dann zwei, drei Resorts, aber durch ein Motorrad hingefahren vor 2 Jahren. Wenn du da am Strand bist, da ist niemand. Ne? Also sitzen dann 2, 3 Leute in den Restaurants. Und da kann man wirklich einen ruhigen Strandtag verbringen, ohne dass man von Jetskis genervt wird oder dass ständig jemand kommt, der einem was anbietet. Also da gibt es schon noch ein paar ruhige Strände. Ne? Ich hatte halt eben schon gesagt, die Insel leidet ein bisschen unter ihrem Erfolg, auch was den Straßenverkehr betrifft. Also ne, die Ringstraße hatte ich erwähnt. Man kann einfach entlang der Ringstraße fahren und kommt von Strand zu Strand. Aber gerade in den touristischen Ballungszentren ist wirklich sehr viel Verkehr. Und da ist dann halt häufiger mal ein Stau. Und deswegen muss man da schon ein bisschen Zeit einrechnen, um von A nach B zu kommen. Aber wie gesagt, dann kommt man schon noch zu Orten, wo es deutlich ruhiger zugeht.
Ja, mir ist Koh Samui auch immer einfach ein Begriff aus der Zeit, wenn man sich so mit den Anfängen der Backpacker-Szene in Südostasien auseinandersetzt, dann fällt ja häufig Koh Samui als eine der ersten Inseln, die damals als die Trauminsel entdeckt wurde. Das ist wahrscheinlich dann heute der Preis, den man dafür zahlt, dass es halt sehr früh wahrscheinlich schon entdeckt wurde und wahrscheinlich lange Jahre wirklich ein absolutes Traumreiseziel war.
Ja, auf jeden Fall. Also Chaweng war einer der ersten Strände. Wir haben einen Artikel auf der Seite über Backpacking in Thailand in den 80er Jahren. Da liegen wirklich noch die Fischernetze, die viel zitierten, am Strand. Und da gibt's ein paar Holzhütten. Und heute ist halt alles da durchstrukturiert. Das hat sich halt schon verändert.
Jetzt hast du die Strände erwähnt. Also klar, Insel liegt am Meer, viel Küste, bietet sich natürlich an, auch einfach einen Erholungsurlaub zu machen. Was kann man denn aber noch vor Ort unternehmen? Gib uns mal ein paar Empfehlungen, ein paar Tipps zu Sehenswürdigkeiten, zu Touren, Highlights. Was gibt's da Schönes?
Ja, aufgrund der langen Tourismushistorie gibt es dort mittlerweile ein riesiges Angebot an Freizeitmöglichkeiten, Ausflügen, Touren. Das beginnt von Kochkursen über Schnorchel- und Tauchausflüge. Und es gibt auch auf der Insel einiges zu sehen. Also eines der beliebtesten Ziele, es gibt ein paar Tempel auf der Insel. Und der Big Buddha, das ist ein Tempel, der direkt am Meer ist, mit einer schönen Aussicht. Das ist, würde ich sagen, schon so das beliebteste Reiseziel auf der Insel, was Sehenswürdigkeiten betrifft. Und direkt in der Nähe gibt es einen weiteren schönen Tempel, den Wat Plai Lem. Das ist ein Tempel einer riesigen Buddha-Figur. Der ist eigentlich auch Pflichtprogramm. Darüber hinaus gibt es im Landesinneren mehrere Wasserfälle. Naja, also die sind jetzt kein Must-See, ne? Also man muss sie jetzt nicht zwingend gesehen haben, aber oft werden dann diese Ausflüge angeboten auf der Insel, wo man zu verschiedenen Sehenswürdigkeiten reist. Und da ist dann neben irgendwelchen schönen Viewpoints, wo man eine tolle Aussicht über die Insel hat, neben ein, zwei Tempeln auch meistens ein Wasserfall inbegriffen. Dann gibt es den Secret Buddha Garden, also auch Magic Garden genannt. Das ist so ein Garten im Urwald mit ganz vielen Figuren, die ein Künstler dort aufgestellt hat. Ja, und was auch sehr beliebt ist, ich hatte ja gerade schon die Schnorchel- und Tauchausflüge genannt auf Koh Samui. Es gibt in der Nähe von Koh Samui den Ang Thong Marine Nationalpark. Das ist eine Bootstour, die dorthin angeboten wird. Man kann dann vor Ort auf den Inseln auch auf irgendwelche Viewpoints hinauf spazieren. Man kann dort mit dem Kajak fahren. Das ist auf jeden Fall eines der Highlights und eine Sache, die auch sehr zu empfehlen ist. Auch wenn man natürlich dann merkt, dass sehr, sehr viele Leute diese Touren machen. Aber das ist wirklich schön dort.
Für mich steht Koh Samui, da sehe ich auch immer Bars, Neonlichter. Wie sieht es mit dem Nachtleben aus? Konzentriert sich das so ein bisschen auf die zentralen touristischen Orte?
Ja, also da ist auf jeden Fall am meisten los. Also so eine kleine Strandbar gibt es eigentlich fast an jedem Strand. Aber wer jetzt, sage ich mal, richtig feiern möchte auf Koh Samui, der ist am Sha Veng Beach schon gut aufgehoben. Also da gibt es mit der Ark Bar, eine der besten Strandbars in Thailand, also mit einem riesigen Feuershow-Programm. Also ich habe schon viele Feuershows in Thailand gesehen und ich dachte immer, man könne es nicht mehr steigern. Aber das, was die da mittlerweile auffahren, ist schon sehr beeindruckend und ist halt so ein Strandclub mit auch einem Pool und so weiter. Und im Hinterland ist so das Zentrum für Nachtleben. Da sind jede Menge Clubs, Bars, DJs legen da auf. Der Green Mango Club ist zum Beispiel so ein Klassiker. Den gab es tatsächlich auch schon vor vielen, vielen Jahren bei meinem ersten Besuch und ich glaube noch lange davor. Und auch in Lamai gibt es das klassische Nachtleben mit vielen Bars, mit einigen Clubs. Und darüber hinaus sind auch Nachtmärkte, gibt es einige schöne, also hinter der Shopping Mall im Sha Veng Beach. In Bo Phut gibt es einen Nachtmarkt. Da kann man auch abends gut essen gehen, Cocktail trinken und den Tag gemütlich ausklingen lassen. Aber an der Westküste gibt es eigentlich kaum klassisches Nachtleben und im Norden eigentlich auch kaum. Also zum Beispiel der Menam Beach, da beschränkt sich das Nachtleben auch, sage ich mal, auf ein paar Restaurants, die abends noch geöffnet haben.
Schön. Hast du sonst noch eine persönliche Empfehlung für Koh Samui?
Naja, also man sollte schon sich vorher mit der Insel ein bisschen vertraut machen. Ne? Also wenn man jetzt sagt, man möchte nach Koh Samui und möchte dort was buchen, sollte man sich halt vorher überlegen, wo möchte man unterkommen. Ne? Möchte man es eher ruhig haben oder möchte man eine Infrastruktur rund ums Hotel, wo man abends es unternehmen kann, damit man dann nicht enttäuscht ist, wenn man vor Ort ist, weil man noch bis nachts um drei das, wo man der Bässe hört aus dem Club nebenan oder dass man irgendwie genervt ist und man jedes Mal erstmal eine halbe Stunde irgendwie mit dem Taxi fahren muss. Vielleicht noch ein Tipp, ein persönlicher Tipp, das liegt mir auch so ein bisschen am Herzen. Rollerfahren ist ja sehr beliebt, ich mache es auch, aber es ist auch nicht ungefährlich auf der Insel. Also gerade die Hauptstraße zwischen Sha Veng und Lamai ist wirklich sehr stark befahren. Und wenn man dann nur die Wahl hat, auf dem versandeten Randstreifen zu fahren, weil einen auf den normalen Spuren die Pickups und Minibusse irgendwie 5 Zentimeter hinter einem im Nacken hängen, das ist halt nicht so cool. Und es kommt auch wirklich zu vielen Unfällen. Also wer mal aus irgendeinem Grund beim Arzt oder im Krankenhaus war in Koh Samui, sieht sie da alle sitzen, die Leute mit den aufgeschürften Beinen. Ne? Also es ist oft so ein Gefühl von Freiheit und so, mit dem Motorrad da rumzufahren, aber man sollte es nicht unterschätzen, den Verkehr auf der Insel.
So, was würdest du denn empfehlen? Wie lange sollte man denn einen Aufenthalt oder für einen Aufenthalt auf Koh Samui einplanen?
Naja, also das ist schwierig, da eine Vorgabe zu geben. Also manche kommen ja nur für eine Nacht, weil sie zum Beispiel nach Koh Phangan oder Koh Tao wollen und dann aber wegen des Flugs eine Sicherheitsübernachtung einplanen, dass sie ihren Flug nicht verpassen oder es nicht mehr weiter schaffen auf die Inseln. Wer was von der Insel sehen möchte, sollte also mindestens 4 Tage einplanen. Also vielleicht besser 5 bis 7 Tage, weil die Insel halt wirklich sehr groß ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal sich an seinem Strand aufhalten möchte, einen Tag, an dem man die Unterkunft gebucht hat, dann vielleicht noch mal zu einem anderen Strand und noch einen Ausflug. Also da kommt schnell was zusammen. Also 3 bis 4 Tage, würde ich sagen, ist Minimum. Ideal eher so 5 bis 7 Tage, wenn man Koh Samui wirklich entdecken möchte. Und wir haben eben festgestellt, ist auch ein ganz guter Startpunkt für Ausflüge. Ne? Also man kann zu den umgelagerten Inseln fahren, sogar zur Full Moon Party. Wenn die auf Koh Phangan ist, werden abends Boote angeboten, wobei ich das nicht unbedingt empfehlen würde aus Sicherheitsgründen.
Ja, das klingt plausibel. Also du hast jetzt ja ein paar Sachen genannt, ein paar schöne Strände, ein paar abgelegene Strände, ein ja, belebtes Nachtleben, viele Sehenswürdigkeiten. Einfach, dass die Insel auch sehr, dadurch, dass die Insel sehr groß ist, glaube ich, kann man hier auch wirklich ein paar Tage verbringen, ohne dass einem langweilig wird, durch das Inselinnere mit den Wasserfällen, wenn sie denn Wasser haben, auch ein bisschen Abwechslung. Koh Phangan, du hast die Full Moon Party angesprochen, dann wollen wir doch gleich mal auf die nächste Insel schauen.
Genau, vollkommen richtig, mit Koh Phangan, die Nachbarinsel von Koh Samui. Also Koh Phangan ist etwas kleiner und weniger entwickelt als Koh Samui. Die Insel hat keinen Flughafen, also es wurde tatsächlich mal begonnen, dort einen zu bauen, aber dann, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob der Bauträger pleite gegangen ist oder ob dann sich herausgestellt hat, dass es doch gar keine Genehmigungen gab. Also es wurde leider relativ viel Urwald abgeholzt und dann wurde der Flughafen nicht mehr weitergebaut. Also mehr außer Rodungsarbeiten hat da, glaube ich, nicht stattgefunden. Ich schweife ab. Also es gibt keinen Flughafen. Das heißt, die Anreise erfolgt ausschließlich mit der Fähre. Es gibt eine gute, aber nicht flächendeckende Infrastruktur. Es gibt jetzt keine Ringstraße, die die komplette Insel umrundet, wie auf Koh Samui. Also viele Strände lassen sich aber trotzdem gut über Straßen erreichen, aber halt nicht alle. Und die Insel ist so gefühlt noch mal deutlich bergiger. Also die Straßen, sehr viele Kurven, teils steil, teils unbefestigt. Bekannt ist Koh Phangan vor allem durch die Full Moon Party. Wobei ich ehrlich gesagt kaum noch jemanden kenne, der wegen der Full Moon Party dorthin fährt. Also Koh Phangan ist einfach, hat so viel zu bieten. Es bietet Party, es bietet Rückzug, es bietet Yoga, Wellness, Nachtleben. Ist bei Backpackern, Familien, Paaren gleichermaßen beliebt, aber auch bei Alleinreisenden. Es gibt so ein bisschen alternativen spirituellen Vibe auf der Insel. Alles wirkt so ein bisschen weniger durchorganisiert als auf Koh Samui. Und das ist eine Insel, auf der man viel entdecken kann. Es gibt den Süden der Insel. Da befindet sich der Hat Rin-Strand. Das ist der bekannteste Strand der Insel, weil dort die Full Moon Party stattfindet. Es gibt im Westen einige Strände, wo sich so die Yoga-Szene breit gemacht hat, wie Sritano zum Beispiel. Es gibt Strände, die dafür ihre Sonnenuntergänge bekannt sind, wie der Hing Kong Beach Beispiel. Und es gibt dann noch die Strände im Norden und Nordosten, wie zum Beispiel den Tongnai Pan Beach, der sich in 2 Strandabschnitte unterteilt, und den Bottle Beach. Das ist alles was für Leute, die ein bisschen Ruhe haben wollen. Im Landesinneren der Insel, die ist wie eben schon gesagt sehr bergig mit dichten Dschungel. Es gibt jede Menge tolle Viewpoints dort, wo sich dann auch passend für Instagram die perfekten Cafés mit irgendwelchen Schaukeln und so weiter angesiedelt haben. Da ist wirklich viel Natur. Also es haben sich, glaube ich, gerade erst wieder irgendwelche Touristen dort im Dschungel verlaufen, die dann gerettet werden mussten. Also da kann man schon noch was entdecken. Die Anreise, da es ja keinen Flughafen gibt, erfolgt mit der Fähre von Koh Samui. Da war es etwa 20 bis 30 Minuten. Von Koh Tao, na, hängt so ein bisschen vom Boot ab, zwischen 1 und 2 Stunden. Und dann gibt es noch Fähren vom Festland, von Donsak bei Suratani oder von Champon, die zum Teil dann aber mit Zwischenstopp am Hafen von Koh Tao oder Koh Samui dahin fahren. Es gibt ein großes Pier, also einen großen Hafen, und zwar bei der Inselhauptstadt Tongsala, die liegt im Westen der Insel. Dort halten die ganzen Fähren an und darüber hinaus gibt es noch ein paar wenige Verbindungen, die woanders halten. Zum Beispiel, es gibt das Hadrin Pier, da fahren halt Boote auch von Koh Samui rüber. Und ja, Koh Phangan lässt sich gut kombinieren mit Koh Samui und Koh Tao.
Ja, das finde ich auch. Also Koh Phangan, da bin ich dann schon wieder eher zu Hause. Also ich bin auch wie du. Du hast gesagt, ne, man kommt nicht mehr wegen der Full Moon Party nach Koh Phangan. Ich bin damals, als ich das erste Mal dort war, wegen der Full Moon Party da hingekommen. Ja, bin erstmal natürlich ein bisschen länger geblieben noch. Wir waren damals mit ein paar Freunden unterwegs und haben natürlich uns mega drauf gefreut, mal so eine, auf dieser Wahnsinns-Strandparty ein bisschen feiern zu gehen. Aber auch das Ganze drumherum, die Insel, wie sie aufgebaut ist, also dieses Bergige mit dem Roller da über die Insel zu fahren, das war schon ganz cool. Und ich war seitdem noch, ich glaube, noch 2 oder 3 weitere Male dort. Und ja, ich weiß von meiner Frau, das ist so ihre Lieblingsinsel in Thailand, einfach weil die so einen speziellen Vibe irgendwo hat. Ne? Also natürlich ist die Insel auch gewachsen, wie die Nachbarn Koh Samui und Koh Tao auch, wie Thailand allgemein. Aber es hat sich trotzdem so einen gewissen Charme bewahrt, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Also diese Insel-Vibes, das ist, glaube ich, der Punkt. Ne? Also wenn man da über die Straße fährt und sieht links und rechts Palmen oder fährt diese steilen Küstenstraßen, das hat schon was. Also auf Koh Samui hat man manchmal das Gefühl, man könnte auch auf dem Festland sein. Ne? Also es könnte auch ein Küstenort sein. Und diese Insel-Vibes, die hat man halt auf Koh Phangan doch schon deutlich mehr.
Mhm. Naja, wenn du dann an dieser Küstenstraße entlang fährst, ne, geht's zwischenzeitlich ja mal richtig, richtig steil bergauf, ne, du kämpfst du dich da mit deinem Motorrad hoch und wenn du dann oben angekommen bist und kurz rechts anhalten musst, weil du, keine Ahnung, auf die anderen noch warten willst und dich umdrehst, dann hast du einen unfassbaren Blick eigentlich von fast jeder Straßenbiegung und fast jeder Kurve und man ist da geneigt, fast überall anzuhalten, um erstmal ein Foto zu machen und das fand ich damals so cool, dass es ja, einfach unglaublich, ja, schön war. Schöne Ausblicke, grün, tolle Strände und ja, und es war natürlich, es kommt halt auch noch mit dazu, dass es halt auch ein gut ausgeprägtes Nachtleben hat, was gerade für junge Menschen natürlich ein Anziehungspunkt ist. Und ich muss auch ja sagen, ich finde jetzt nochmal eingehen auf die Full Moon Party, also es ist natürlich kann man das ja ambivalent sehen, aber ich finde die ganze Geschichte dieser Party ist schon ganz, ganz spannend, ne? Dass sich da vor etlichen Jahren mal ein paar Leute zusammengefunden haben und haben eigentlich an einem Lagerfeuer am Strand mit der Gitarre Musik gemacht und haben sich dann quasi monatlich dort getroffen, immer zum Vollmond und das hat sich dann rumgesprochen und es wurden immer mehr Leute, sodass da heute wahrscheinlich die größte Strandparty Thailands, Südostasiens entstanden ist, die einmal im Monat stattfindet und so ein Magnet wurde für Menschen, um die Insel zu besichtigen. Ist Fluch und Segen zugleich, klar, aber ist schon was sehr Spezielles, finde ich.
Ja, absolut. Also ich will auch gar nicht davon abraten, die zu besuchen, nur weil ich sagte, ich kenne kaum noch jemanden, der deswegen auf die Insel fährt.
So habe ich das verstanden, ja.
Genau, es ist ja Wahnsinn, vielleicht mal die Dimensionen zu sehen. Also Veranstalter sprechen von 30.000 bis 40.000 Leuten, die zu dieser Fullmoon-Party anreisen. Ich habe es natürlich nicht nachgezählt, aber wer die Bilder sieht, und ich habe es ja auch schon vor Ort live miterlebt, also wie dieser Strand einfach voller Menschen ist, das ist schon beeindruckend.
Ja, und trotz allem, finde ich, hat sich Koh Phangan darüber hinaus einen ganz anderen Namen gemacht. Also natürlich assoziiert mit der Fullmoon-Party fast jeder Koh Phangan. Aber ich finde, wenn man sich so nach Familieninseln oder Inseln für, ja, so ein bisschen spirituellere Inseln, um vielleicht Yoga-Retreat oder Yoga zu machen, mit der Family irgendwie mal irgendwo hinzugehen. Auch da ist Koh Phangan immer wieder auf dem Plan, finde ich. Und ich finde, dafür steht es auch. Und du hast jetzt eingangs so ein paar der wichtigsten Strände schon genannt. Wollen wir da mal ein bisschen weitergehen? Hast du da noch ein paar weitere nennenswerte Tipps?
Gehen wir noch ein bisschen tiefer darauf ein. Wie immer der Hinweis, wir werden auch wieder eine Karte machen zu dieser Folge, ja, auf der absolut alle Orte, die wir erwähnen, eingezeichnet sind. Dann kann man noch mal schauen, wo war das eigentlich, gerade auch wenn man vielleicht jetzt den Namen nicht so ganz versteht, wie man den Namen schreibt und so weiter. Also, wie gesagt, der bekannteste Strand, das hatten wir jetzt, ist ja der Fullmoon-Party-Strand, das ist der Hadrin Beach. Aber dazu muss ich direkt sagen, das ist jetzt kein Strand, der jetzt nur für die Fullmoon-Party relevant ist. Und was viele vielleicht überrascht, dieser Strand ist ein ganz entspannter, ruhiger Strand, wenn keine Fullmoon-Party ist. Also gehört auch für mich definitiv zu den schönsten Stränden der Insel. Also es ist eine schöne Bucht, glasklares Wasser. Und der Strand wird gepflegt und gereinigt wie kein anderer auf der Insel. Also da findet man keinen Müll. Also jeden Morgen wird der ganze Strand abgesucht, der Müll wird aufgepickt. Und es ist sogar was, wo man auch mit Kindern gut hin kann. Nur wie gesagt, am besten nicht, wenn die Fullmoon-Party ist. Im Hinterland des Hadrin Beach befindet sich jede Menge Infrastruktur, die sich natürlich an der Fullmoon-Party orientiert. Was aber dazu führt, dass es abseits der Fullmoon-Party dort auch dann häufiger mal was leer ist. Also deutlich leerer ist, also dass in den Bars nicht viel los ist und so weiter. Aber es ist auch ein Strand, wo abends eine Feuershow aufgeführt wird, wo es viele Strandbars gibt. Und ja, die ist so ein bisschen abgelegen, der Hadrin Beach. Also wenn man halt über diesen steilen Berg muss, von dem du gerade erzählt hast. Also als Tipp, rauffahren mit dem Motorrad ist nicht so aufregend wie runterfahren. Das ist nochmal was ganz anderes, wenn es so steil bergab geht. Und wenn man dann die Straße von da zurückfährt, Richtung Inselhauptstadt Tongsala, kommt man noch am Bantay und am Bankai Beach vorbei. Das ist einfach ewig langer Sandstrand mit jeder Menge Unterkünften und entsprechender touristischer Infrastruktur im Hinterland. Also das sind so die belebtesten Strände, wo am meisten los ist. Es gibt dann, wenn man eher einen ruhigeren Strand möchte, gibt es ja diesen Doppelstrand Tongnaipan Beach. Also es gibt den Tongnaipan Noi und den Tongnaipan Yai Beach im Nordosten der Insel. Das sind wirklich auch ganz tolle Strände, umgeben von Bergen mit schön sauberem Wasser, man kann da gut schwimmen, wobei es zum Teil auch recht flach reingeht. Aber auch mit Kindern kann man da gut hin. Viele Familien gibt es da. Es gibt dort Resorts, die sich bewusst auf Familien als Zielgruppe spezialisiert haben. Das ist wirklich ein schöner Ort. Also da war ich schon ganz oft. Und noch etwas weiter nördlich ist der Bottle Beach. Das ist ein Strand, der auf dem Landweg eigentlich nicht zu erreichen ist. Also mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert. Aber da gibt es jetzt keinen regelmäßigen Autoverkehr, der dahin führt oder so. Den Strand erreicht man also nur auf dem Wasserweg, wenn man da als Besucher hin möchte. Und der ist wirklich schön. Also der ist von einer noch steileren Bergwand umgeben und wirklich traumhaft. Aber das haben natürlich mittlerweile viele mitbekommen, weshalb dort tagsüber jede Menge Tagestouren hinkommen. Also die Schönheit des Strandes kann man eigentlich fast nur noch am Vormittag, bevor die Touren kommen, oder am Nachmittag, wenn alle wieder weg sind, erleben. Die Unterkünfte dort sind allerdings jetzt, sage ich mal, nicht die besten. Die sind alle schon ordentlich in die Jahre gekommen. Und also so wirklich Komfort hat man dort nicht. Aber das ist dann vielleicht der Preis dafür, an so einem schönen Strand zu sein. Der Westen Koh Phangans, der ist vor allem bekannt für die schönen Sonnenuntergänge. Da gibt es den Hat Yao Beach, den Hat Salat Beach, den Hin Kong Beach, das Yoga-Zentrum mit dem Sri Thanu Beach. Das sind auf jeden Fall Sachen, die man sich mal anschauen kann. Zum Beispiel, wenn man da selber mit dem Motorrad hinfährt oder auch direkt da übernachten. Also es sind wirklich schöne Strände, die auch vom Charakter her alle ein bisschen unterschiedlich sind. Und also die Vielfalt der Strände und ihres Charakters auf Koh Phangan, die ist schon sehr besonders. Also da ist wirklich zu fast jedem Geschmack irgendwas Besonderes dabei. Wir haben Artikel über Koh Phangan, schönste Strände auf der Webseite, wo es auch Fotos zu all den Stränden gibt. Vielleicht sollte ich an dieser Stelle auch noch erwähnen, im Nordosten ist der Mae Hat Beach mit einer kleinen vorgelagerten Insel, Koh Ma. Da ist eine Sandbank, die von der, wo man vom Strand zu der Insel rüberlaufen kann. Und da gibt's auch nur eine große Unterkunft. Also da ist jetzt nicht ein Hotel neben dem anderen gebaut, aber dafür hat eine Anlage, die ehrlich gesagt sehr groß ist, aber das fällt am Strand nicht so auf. Also du bist da jetzt nicht zwischen den Massen. Also zusammengefasst, man kann da wirklich schon viel erleben, wenn man auf Strände steht, auf Koh Phangan.
Wir haben auf Koh Samui, du hast vom Wasserfall gesprochen, Viewpoints, Aussichtspunkte. Wie sieht's da auf Koh Phangan aus? Was kann man hier machen? Was wären so hier die Highlights der Insel?
Also die Highlights auf Koh Phangan, würde ich sagen, beschränken sich in erster Linie auf die schöne Natur. Also es gibt halt die schönen Aussichtspunkte. Strandhopping, also von einem Strand zum anderen fahren, ist zu empfehlen. Dann gibt es die Bootstouren. Also man kann Bootstouren machen, die finden hauptsächlich im Norden der Insel statt, also rund um Mae Hat und dann Richtung Bottle Beach. Da gibt es auch ein paar Stellen, wo man schnorcheln kann. Also das ist schon schön, aber jetzt auch, wer schon häufig geschnorchelt ist und schon einiges gesehen hat, jetzt auch nicht so, dass es was ist, was man nicht vergisst. Ne? Also so sind halt ein paar Fische im Wasser und ein paar Korallen, aber jetzt kein Muss. Aber es ist eine schöne Abwechslung im Inselalltag. Und dann gibt es halt noch einige Märkte, zum Beispiel in Tongsala gibt es den Nachtmarkt oder in Bantay gibt es auch einen Nachtmarkt. Das ist wirklich schön am Abend, da kann man sehr gut essen gehen. Ansonsten steht, denke ich, eher das Thema Entspannung, Erholung und vielleicht so Sachen wie Yoga, Meditieren. Wenn man sowas machen möchte, kann man auch sehr gut auf der Insel.
Genau, gibt's ein großes Angebot, ne? Du hast es erwähnt, Sri Tanu an der Westseite, großes Angebot, auch veganer Cafés, Yoga-Angebot etc. Ne? Also wer sich dafür interessiert, kann da auf jeden Fall mal hingucken. Wir haben über die Full Moon Party gesprochen, will ich noch mal ganz kurz drauf zurückkommen. Die Full Moon Party ist räumlich begrenzt, ne? Also das heißt, die konzentriert sich schon auf diese Region um Haar drin. Zu der Zeit, wenn die Party ist, sind grundsätzlich schon mehr Leute auf der Insel, klar, wenn da 30.000, 40.000 Menschen am Strand feiern. Aber wenn man sich von dieser Region während der Partyzeit fernhält, bekommt man davon gar nicht so viel mit, finde ich. Oder wie empfindest du das?
Ja, absolut. Also es beschränkt sich wirklich sehr auf diesen Teil der Insel. Man sollte trotzdem berücksichtigen, dass die Hotelpreise zu dieser Zeit oft höher sind. Also zum Beispiel auch, also rund um den Hat Rin Beach ist dann sowieso alles ausgebucht, aber auch die lange Landstraße von Tongsala, also am Bantay Beach und so weiter, da sind wirklich die meisten Unterkünfte gut gebucht und die Hotelbetreiber wissen auch, dass sie zu dieser Zeit mehr Geld nehmen können. Ja. Also ne, wer jetzt zum Beispiel sagt, er möchte sich die Golfinsel anschauen und möchte vielleicht nicht zur Full Moon Party, und dann könnte man auch zum Beispiel die Inselreihenfolge so festlegen, dass man zum Beispiel während der Full Moon Party dann auf Koh Tao ist und wenn dann die Full Moon Party vorbei ist, 2-3 Tage später nach Koh Phangan fährt. Das sieht man dann meistens auch, dann kommen einem die ganzen Leute entgegen, die Full Moon Party gefeiert haben, was man ihnen auch ansieht. Also jetzt meine ich so, ne, weil viele sich ja diese bunten T-Shirts holen und so weiter mit den Farben.
Ja, oder noch Farbe im Gesicht haben, genau.
Genau, und sehr viel junges Publikum, was die Insel dann verlässt, so ein paar Tage nach der Full Moon Party. Genau, aber es heißt übrigens auch nicht, dass man nur zur Full Moon Party auf Koh Phangan feiern kann. Ne? Es gibt ja noch die Half Moon Party, die Black Moon, No Moon und alles Mögliche.
Silver Moon, Dschungel
Party, Wasserfall Party. Genau, ja. Also eigentlich ist jeden Tag oder alle paar Tage irgendeine größere Party irgendwo auf der Insel. Aber dass so ein ganzer Strand in Beschlag genommen wird,
das findet
halt nur einmal besonders im Monat statt.
Es gibt auch sonst ein kleines Nachtleben oder ein kleines, größeres Nachtleben auf der Insel. Abseits der Full Moon Party, wie sieht's damit aus? Du hast jetzt den Nachtmarkt in Tongsala schon erwähnt, auch absolute Empfehlung, finde ich, mag ich total gerne. Aber so Strandbars etc.?
Genau, also es gibt neben den Nachtmärkten, die ja eher was ist, wo man essen geht, wo man vielleicht ein erstes Getränk zu sich nimmt, wo man ein bisschen shoppen geht oder so, gibt es halt jede Menge Strandbars. Diese Strandbars sind halt oft auch leer, ne? Das Angebot ist einfach so groß, dass man halt dann oft dann in die Bar kommt und dann sitzen da nur 4-5 Leute. Aber ja klar, es gibt jede Menge Orte, an denen gefeiert wird. Es gibt auch eine kleine Pub Street in der Nähe vom Tongsala Night Market. Ja, also man muss abends nicht alleine sein und kann dann auch mit einem anderen, paar anderen Leuten sich zusammen treffen. Aber wie gesagt, oft merkt man auf der Insel, dass das Angebot größer ist als die Nachfrage.
Wie lange sollte man denn für Kopangan einplanen? Kann man das pauschal sagen?
Naja, es gilt eigentlich fast das Gleiche, was ich eben auch schon bei Koh Samui gesagt habe. Also 3-4 Nächte, ne, ist das Minimum. Ich persönlich würde eigentlich eher, wenn es die Zeit zulässt, mindestens eine Woche einplanen. Und ich würde auch darüber nachdenken, den Standort mal zu wechseln.
Ja.
Ne? Also dass man jetzt zum Beispiel, wenn man an den Tongnapan Beach will, da vielleicht 3-4 Nächte und dann noch mal, also für die Ruhe und die Entspannung und dann vielleicht noch mal einen Strand dann im Süden oder am Westen der Insel, wo man noch mal 3-4 Nächte bleibt.
Von Koh Phangan geht es dann noch ein gutes Stück weiter nördlich und zwar zur dritten und kleinsten der Golfinseln nach Koh Tao. Koh Tao ist die kleinste der Inseln, deutlich kleiner als Koh Samui und auch kompakter als Koh Phangan. Und das prägt so ein bisschen auch den Charakter der Insel. Die Insel ist überschaubar, konzentriert und ist so noch mehr aufs Meer ausgerichtet. Also viele kommen hierher wegen eines ganz bestimmten Themas, nämlich Unterwassersport, also Schnorcheln und Tauchen. Und diesen Taucher-Vibe versprüht die Insel irgendwie auch schon auf den ersten Blick. Also es ist wesentlich ruhiger als die anderen beiden größeren Nachbarinseln. Es ist infrastrukturell noch ein bisschen überschaubarer, aber trotzdem ganz gut aufgestellt. Es gibt ausreichend Unterkünfte in allen Preisklassen. Es gibt viele Restaurants, Cafés, kleine Supermärkte, Apotheken und auch eine medizinische Versorgung, die voll in Ordnung ist. Vor allem rund um den Sayre Beach und den Hafenbereich. Was man dabei wissen sollte, ist, dass das Inselinnere hügelig und grün ist, mit eher wenigen Straßen. Es gibt kaum Orte im klassischen Sinne, also eher Natur und viele Viewpoints und die wenigen Straßen, die führen sehr steil bergauf und bergab. Also der Vorteil ist, dass es daher eben diese vielen tollen Aussichtspunkte gibt, an denen man eben den Sonnenuntergang genießen kann. Große Einkaufszentren, lange Strandpromenaden oder so großes ausgebautes Verkehrsnetz wie auf den anderen Inseln gibt es auf Koh Tao nicht. Und das macht auch so ein bisschen diesen Reiz aus. Alles näher, es ist einfach und man ist eben schnell so mittendrin im Inselalltag. Viele Reisende besuchen Koh Tao, nachdem sie zuvor auf Koh Phangan oder auf Koh Samui waren. Also gerade wenn die Full Moon Party vorüber ist, wie wir gerade gehört haben, wird ja hier von den harten Partynächten ausgespannt. Und ja, das haben wir damals auch so gemacht, dass wir nach der Party erstmal nach Koh Tao sind, um ja ein bisschen zu entspannen. Also lässt sich auf jeden Fall super mit den beiden anderen Inseln verknüpfen. Aber du kannst auch direkt vom Festland über den Hafen Chumphong auf die Insel gelangen. Wenn du überlegst, hierher zu kommen, solltest du grob wissen, wie die Insel aufgebaut ist. Also schauen wir uns mal die wichtigsten Orte auf Koh Tao an, von denen du vielleicht schon mal gehört haben solltest. Der zentrale Ort der Insel ist der Sayre Beach. Am südlichen Ende kommst du hier am Mae Hat Pier an. Also am Sayre spielt sich so der Großteil des Lebens ab. Die meisten Unterkünfte sind hier, die meisten Restaurants, Bars und auch ganz, ganz viele Tauchschulen. Es ist ein super guter Ausgangspunkt, um auch hier zu wohnen, wenn man so ein bisschen die Insel erkunden und entdecken will und trotzdem ein bisschen was, ja, bisschen was erleben möchte. Ja, die wichtigsten Strände mal ganz kurz eingeordnet. Koh Tao lebt hauptsächlich eben von seinen Stränden und den dazugehörigen Tauchtourismus. Neben dem Sayre Beach und dem dahinterliegenden Ort gibt es mehrere bekannte Spots, die man zumindest dem Namen nach kennen sollte. Jetzt hoffe ich, ich spreche das richtig aus. Der Ao Loek, das ist eine ruhige, geschützte Bucht mit klarem Wasser im Südwesten, sehr beliebt zum Schnorcheln und ja für entspannte Strandtage ganz gut geeignet. Es gibt die Tanauti Bay, die ist auf der Ostseite der Insel. Wer Bilder von Koh Tao gesehen hat, hat vielleicht auch schon ein Bild von der Tanauti Bay gesehen. Da ist so ein großer Felsen in der Bucht gelegen, den man, wo man hinschwimmen kann, wo man hochklettern kann, runterspringen kann oder auch außen rum schnorcheln. Und es gibt die Shark Bay, bekannt fürs Schnorcheln direkt am Strand. Also ist sowieso was, was man auf Koh Tao vielerorts gut machen kann. Und hier hat man tatsächlich die Möglichkeit, mit etwas Glück kleine Riffhaie zu treffen. Dann gibt's auf der Nordküste noch die Mango Bay. Das ist eine abgelegene Bucht im Norden der Insel. Meist per Boot erreichbar. Super klares Wasser, auch ein super Schnorchelspot. Und sehr gut geeignet für einen ruhigen, entspannten Tagesausflug. Ja, Stefan, Koh Tao, warst du schon dort? Bist ja, hast du letztens erwähnt, sehr, sehr gerne mit dem Schnorcheln unterwegs.
Genau, Koh Tao war ich schon einige Male, habe dort auch meinen Tauchschein gemacht. Mhm. Vor 18 Jahren und bin seitdem eigentlich immer wieder gerne auf diese Insel zurückgekehrt. Also ich mag diese vielen kleinen Buchten, also während Koh Samui ja zum Beispiel viele sehr lange, große Strände hat, Koh Phangan, so eine Mischung aus beiden, sind auf Koh Tao, sag ich mal, bis auf den Sayre Beach, die meisten Strände ja eher relativ klein, so sichelförmig. Ja, und da kann ich auch nur empfehlen, sich mal so eine Unterkunft zu suchen mit Sea View, also mit Blick aufs Meer, wenn dann diese Bungalows da in den Berghang gebaut sind. Und das sind dann wirklich spektakuläre Ausblicke. Also daher, Koh Tao ist tief in meinem Herzen.
Du hast mir mal erzählt, du hattest auch das Glück, direkt am Strand auf einen Riffhai zu treffen.
Ja, war das dich war auch am
an der Shark Bay oder wo war das?
Nee, das war Tanauti Bay.
Ah, okay.
Da war ich mit einem Kumpel und wir waren, hatten gerade ins Hotel eingecheckt und dachten, ja, wollen wir mal gucken. Das sieht schon von außen so gut aus mit der Unterwasserwelt. Und also er war, glaube ich, noch dabei, den Verschluss seiner Taucherbrille festzumachen. Und ich hatte meine Taucherbrille in der Hand und setzte sie mal auf und guckte mal so unter Wasser und hatte wirklich einen halben Meter vor meiner Nase. Und er fragte mich, und ist gut? Ich so, ja, kann man sagen. Aber es ist wirklich zum Schnorcheln ist Koh Tao schon das Beste, was der Golf von Thailand zu bieten hat. Es gibt auch jede Menge Tauchplätze da in der Umgebung. Und in der Shark Bay, von der du eben gesprochen hast, die ist tatsächlich auch ein guter Ort, um Schildkröten zu sehen. Und in Ao Loek, ich glaube, so spricht man es aus, aber so 100% sicher bin ich mir auch nicht. Da hat man eigentlich eine Garantie auf kleine Riffhaie. Also da viele Schnorcheltouren halten da und da im Niedrigwasser, die sind so 30, 40 Zentimeter lang, also kein Grund zur Sorge, ne? Die hat man da also fast garantiert.
Tanauti Bay habe ich, da habe ich auch eine ganz witzige Geschichte. Und zwar, wir haben auf der ersten Reise mal direkt dort an der Bucht gewohnt. Das ist schon lange her, da war auch noch nicht so viel. War dann noch nicht so viel los. Und da sind wir auch nachts dann ins Wasser und sind zu so einem Ausflugsboot, das so vor der Küste lag, hingeschwommen und sind da runtergesprungen. Und dann war ich ein paar Jahre später wieder dort und wollte damals Freunden, mit denen ich unterwegs war, zeigen, wo wir auf der ersten Reise gewohnt haben. Und hab dann gesehen, da unten ist ein Bungalow, da lag dann so ein Typ in der Hängematte. Ich habe gesagt, sehen wir da, wo der Typ aus der Hängematte steigt. Das war unser Bungalow. Und dann dreht sich der Typ um, guckt uns an und winkt. Und dann war das einer bei mir aus dem Ort. Dann habe ich den da zufällig getroffen. Also ich wusste, dass der auch unterwegs ist. Und wir hatten auch vorgehabt, uns irgendwie mal zu treffen. Aber das war dann eine Zufallsbegegnung.
Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen über das Thema unter Wasser gesprochen. Was kannst du denn noch zu den Stränden sagen?
Ihr habt ja sicherlich jetzt gemerkt, wenn man über Koh Tao spricht, dann müssen wir über die Strände sprechen. Denn, wie du gesagt hast, Stefan, es gibt keine endlosen Küstenabschnitte, sondern es gibt viele kleine Buchten, die sich oft komplett unterschiedlich anfühlen. Also es kann einfach eine Bucht ums Eck sein und es ist ein ganz anderer Vibe. Also selbst wenn die nur ein paar Minuten voneinander entfernt sind. Der Sayre Beach, hatte ich anfangs erwähnt, ist so ein bisschen das Zentrum Sayre, das Zentrum der Insel. Das ist der bekannteste und wichtigste Strand auch, der längste. Und ja, so dieses soziale Zentrum, hier findet man die meisten Unterkünfte. Es gibt hier Restaurants, Bars, ganz, ganz viele Tauchschulen. Abends finden hier Pubcrawls statt. Die Leute aus den Tauchschulen sind unterwegs am Abend. Es wird ein bisschen gefeiert, nicht ganz zu vergleichen mit der Fullmoon Party, aber man kann hier auch ein bisschen Spaß haben am Abend. Tagsüber ein bisschen Strand, abends Sonnenuntergang, danach ja was Leckeres essen, vielleicht direkt am Strand. Seafood ist hier auch immer super lecker und dann noch auf den Absacker in die Lotus Bar. So, das ist so ein bisschen das klassische Sayre-Feeling. Der nächste Strand, der habe ich auch schon eingangs erwähnt, der Ao Loek, der liegt im Südosten der Insel. Auch super schöne Bucht, du hast es gesagt, ne? Man hat die Chance, wirklich schöne Dinge unter Wasser zu entdecken. Strand ist weiß, Wasser sehr, sehr klar und die Bucht auch gut geschützt. Auch ein Grund, warum einfach viele Meerestiere hier zu sehen sind. Eignet sich super gut zum Schnorcheln, auch für Einsteiger. Sehr ruhiger Strand. Es gibt eigentlich nur wenige Unterkünfte und ein paar wenige Restaurants und ja, ist einfach ein schöner Spot für so einen Strandtag. Auch über die Shark Bay haben wir schon kurz gesprochen. Liegt im Süden von Koh Tao, auch eine der bekanntesten Buchten der Inseln. Mittlerweile auch einige Unterkünfte, die sich da angesiedelt haben. Die verdankt ihren Namen tatsächlich den Schwarzspitzenriffhain, die sich hier regelmäßig im flachen Wasser aufhalten. Gerade in den Morgenstunden kann man da eine gute Chance haben, welche zu sehen. Du hast gesagt, Stefan, ich will es nochmal erwähnen, diese Riffhaie sind für Menschen wirklich total ungefährlich. Also die sind sehr scheu. Du brauchst sogar eher Glück, wenn du einen zu sehen bekommen möchtest. Und die Chancen, einen zu sehen, sind eben am frühen Morgen oder am späten Nachmittag eben am allerbesten. Dafür musst du, und das ist das Besondere nochmal, einfach nur ins Wasser gehen. Du brauchst keine Bootstour, brauchst kein Ausflugsschiff, sondern dir reicht ein Schnorchel und eine Taucherbrille. Die Bucht selbst ist ja relativ klein, halbmondförmig, mit hellem Sandstrand und ja ruhigem, meist sehr klarem Wasser. Der Einstieg ins Meer ist hier sehr flach, weshalb das Schnorcheln dort auch einfach sehr gut möglich ist. Neben Riffhaien kann man hier auch ja viele andere bunte Fische und kleinere Korallenfelder sehen. Ein Punkt, den man wissen sollte, ist eben, dass die Shark Bay kein komplett freier Strand mehr ist im klassischen Sinne. Ein großer Teil der Bucht wird von Resorts genutzt und der Zugang ist teilweise an eine kleine Gebühr geknüpft oder eben an den Konsum in einem der Strandrestaurants. Und du kannst allerdings trotzdem an die Bucht gehen, auch wenn du jetzt nicht in den Hotels wohnst, aber dann ja holt man sich ein Getränk in einer der Bars und dann ist es kein Problem. Tanauti Bay haben wir auch schon angesprochen, sichelförmige Bucht, besonders bekannt für eben diesen großen Felsen, von dem man springen kann, wenn man es schafft, dort hochzuklettern. Der Strand ist so außen von Felsen eingerahmt, auch einige Unterkünfte, die da mittlerweile liegen. Auch da kann man direkt am Strand schnorcheln gehen. Mit Glück sieht man, wie Stefan auch hier, Haie, Schildkröten, was auch immer. Und gibt auch ein paar Strandbars am Strand, wo man abends sich ein bisschen niederlassen kann. Ein wichtiger Punkt ist, die Zufahrtsstraße zur Tanauti Bay, die ist relativ steil und kurvig. Also wer da mit dem Roller unterwegs ist, der sollte etwas Fahrerfahrung mitbringen oder langsam fahren. Die Bucht wird auch von Bootstouren angesteuert, aber ich bin da mit dem Roller mal abgeschmiert und das war allerdings beim Bergauffahren. Also ja, sollte man ein bisschen Acht geben. Genau. Die Mango Bay habe ich auch schon erwähnt, eine abgelegene Bucht im Norden. Die wird meist einfach von den Bootstouren angefahren oder ist über einen sehr, sehr steilen Weg erreichbar, meist aber eben im Zuge der Halbtages- oder Tagesausflüge. Einer meiner Lieblingsstrände ist der Freedom Beach, der liegt an der Südspitze von Koh Tao, in der Nähe vom John Suwan Viewpoint, auch ein super cooler Spot, will ich später nochmal drauf zu sprechen kommen. Die Bucht ist landschaftlich für mich wirklich eine der schönsten, ist ganz klein, super schön zum Schwimmen, Schnorcheln und zum Entspannen. Auch hier nicht komplett kostenfrei, es gibt eine kleine Eintrittsgebühr, die man bezahlen muss. Ich glaube, das sind irgendwas zwischen 50 und 100 Baht. Die werden an der Zufahrt oder am Parkplatz erhoben. Und das Geld soll wohl für den Unterhalt des Weges und der Aussichtspunkte und teilweise des Resorts verwendet werden. Direkt am Strand findest du zwar ein Resort und eine Strandbar, aber ja, bedeutet nicht, dass man jetzt in dem Resort übernachten muss. Man darf eben auch so hin. Genau, viele Besucher erreichen den Freedom Beach ganz normal mit dem Roller oder zu Fuß über kurze Wege und ja, bezahlen einfach diesen Preis und können da dann einfach den Tag verbringen. Genau, der letzte Strand, den ich noch erwähnen möchte, ist der Sai Nuan Beach, liegt auch im Süden von Koh Tao. Etwas abseits der Hauptwege, erstreckt sich über eine kleine Bucht und ist ja einer der eher ruhigeren auf der Insel. Hat auch super schönen, hellen, weißen Sandstrand, klares Wasser und der Einstieg ins Meer ist auch hier flach. Gibt ein paar Restaurants, Spaß, paar Unterkünfte in der Nähe. Aber insgesamt ist die Infrastruktur hier doch sehr entspannt und auch überschaubar. Ein weiterer Grund, warum der Sai Nuan Beach so angenehm ist, ist, man erreicht ihn zwar mit dem Roller, aber es gibt jetzt keine große Straße direkt am Wasser, die dorthin führen. Also das reduziert so ein bisschen den Durchgangsverkehr und verleiht dem Ort eher so ein bisschen ein Remote-Feeling, sage ich mal. Das wären jetzt so die Strände, die ich jetzt so als die noch nennenswertesten ansehen würde.
Ja, da waren schöne Strände dabei, definitiv. Ich würde noch die Hin Vong-Bucht erwähnen. Dort gibt es zwar fast keinen Strand und die Unterkünfte sind auch eher sehr einfach gehalten, also einfache Holz-Bungalows in die Bergwand gehauen. Da hat man halt eine schöne Aussicht auf die Bucht und ist ein sehr guter Ort zum Schnorcheln. Wie gesagt, es gibt kaum Strand. Also zum Beispiel vom View Rock Resort läuft man einfach über einen Holzsteg ins Wasser. Und da halten auch viele Boote im Rahmen der Schnorcheltouren. Die Mango Bay hast du erwähnt, ist auch ein sehr schöner Strand, aber ich glaube, das Resort dort hat leider nie wieder aufgemacht nach Corona. Mhm. Also auch eher so ein Tagesausflugziel. Vielleicht an dieser Stelle so ein Tipp. Man kann auch eine private Tour rund um die Insel organisieren. Ich weiß den aktuellen Preis nicht. Ich denke, er wird so zwischen 2.500 und 3.000 Baht, schätze ich mal, liegen. Hängt auch so ein bisschen von der Saison ab. Und wenn man sich jetzt einfach mit so ein paar Leuten zusammentut, ist das eine schöne Sache, weil man kann für das Geld wirklich einmal die Insel umrunden und einfach an allen Stränden halten, die einem gut gefallen und sagen, hier möchten wir halten, da möchten wir halten. Die Busfahrer wissen auch immer gut, wo man gut schnorcheln kann und geben Tipps. Und also das selbst organisiert durchzuführen, kann ich wirklich nur empfehlen. Es ist auch wirklich schön, innerhalb eines Tages zu schaffen. Also 5 Stunden, 6 Stunden, dann ist man da unterwegs, startet meistens am Hauptstrand, am Sairi Beach und dann einmal rund um die Insel und die ganzen kleinen Buchten. Das ist ein tolles Erlebnis. Chris, willst du noch was sagen zur vorgelagerten Insel? Die ist dann ja auch meistens Teil der Touren.
Die Insel Koh Nang Yuan ist eine vorgelagerte Insel, ist also schon ein ziemliches Highlight, muss man sagen, auch wenn da viele, viele Leute hinkommen. Und zwar ist es eine kleine Inselgruppe, die direkt vor der Nordwestküste von Koh Tao liegt und per Boot eigentlich in wenigen Minuten vom Sairi Beach erreichbar ist, entweder im Rahmen von einer Schnorcheltour oder buchst dir einfach das Boot für einmal darüber, das geht auch für so einen Halbtagesausflug, lässt sich später einfach wieder zurückfahren. Es ist so, dass Koh Nang Yuan aus eigentlich 3 Inseln besteht, sieht man, wenn man mal so Luftaufnahmen sieht, und die sind durch eine schmale Sandbank miteinander verbunden. Das ist genau dieses Motiv, das man wahrscheinlich von so Thailand-Postkarten auch kennt, also ein Sandstreifen, eine Sandbank, die 2 Inselteile miteinander verbindet und sieht von oben super spektakulär aus. Von oben bedeutet nicht, dass ihr einen Helikopterrundflug machen müsst, sondern es gibt einen Viewpoint, der oberhalb der Sandbank oben auf dem Berg liegt. Ein Aufstieg ist kurz und steil, aber absolut machbar. Und ich finde, so in der Golfregion, das ist wirklich so eine der ikonischsten Aussichten, die es gibt. Ich habe es gesagt, die Ausflugsboote fahren Koh Nang Yuan häufig an. Daher, wenn ihr individuell unterwegs seid, kommt früh morgens oder später am Nachmittag hin. Ist das Licht auch noch schöner, wenn ihr ein paar Bilder machen wollt. Es sind weniger Besucher. Und auch unter Wasser lohnt sich denn der Ausflug, weil es hat auch einige coole Schnorchelspots mit klarem Wasser. Gibt immer noch schöne Korallen, viele Fische. Und lohnt sich auf jeden Fall, da mal hinzugehen. Was ich immer wieder gesehen habe, wenn ich auf Koh Tao war, ist, dass zu bestimmten Zeiten im Jahr wohl die Tauchschulen Spots rund um Koh Nang Yuan anfahren, weil dort sogar saisonal Walhaie vorbeischwimmen und zu sehen sind. Habe ich selbst noch nicht erlebt, aber wer tauchen gehen möchte, glaube ich, bestimmt ein ganz cooler Spot.
Ja, vielleicht noch Ergänzung. Also die Insel ist so schön, dass sogar Ausflugsboote von Koh Samui die 1,5 Stunden Anreise hierhin machen, um da vor Ort ein paar Fotos zu machen. Deswegen, wie du schon sagtest, am besten morgens hin oder am späten Nachmittag. Man kann auch auf der Insel übernachten, ne? Da gibt es ja nur ein Resort. Und wie gesagt, Tauchplätze vom Strand aus zu erreichen, Japanese Garden, White Rock Reef ist direkt, ne, vorgelagert. Aber jetzt haben wir über Tauchen und viel über Schnorcheln gesprochen. Kann man denn sonst noch irgendwas unternehmen auf Koh Tao?
Natürlich. Ich glaube aber, dadurch, dass wir so viel darüber gesprochen haben, wird schon deutlich, dass das natürlich so ein bisschen die Kernaktivitäten sind. Also Schnorcheln auf Koh Tao, Tauchen oder eben auch, du hast es auch getan, einen Tauchschein dort machen. Und das würde ich, glaube ich, gerne mal erwähnen. Also es ist so, dass es wirklich einer der besten Orte weltweit ist, um einfach einen Tauchschein zu machen. Nicht, weil die Riffe so spektakulär sind, sondern weil die Bedingungen einfach gut sind. Es gibt eine super gute Infrastruktur, ganz viele Tauchschulen und man lernt Tauchen direkt im Meer mit vielleicht sogar spektakulären Begegnungen. Also auf jeden Fall hat das seinen Grund, warum das so ein bisschen die Highlights der Insel sind. Die Bootstouren haben wir angesprochen, die Halbtages-, Ganztagestouren. Die ganzen vielen Strände bieten sich natürlich an für klassisches Strandhopping. Du kannst dir entweder ein Fahrer, ein Boot oder auch einfach einen Roller nehmen und die einzelnen Strände mal anfahren. Aber ich habe es gesagt, Koh Tao ist auch relativ hügelig und das macht sie zu einem, ja, doch sehr gut geeigneten Ort für Aussichtspunkte und Viewpoints. Man blickt dann da von oben auf Buchten, auf Strände, auf das offene Meer. Die Wege dorthin sind zugegebenermaßen oft steil, schafft man trotzdem. Es gibt sogar manche, da kann man direkt mit dem Roller hinfahren, bei anderen muss man noch ein Stückchen laufen. Und gerade zum Sonnenuntergang ist es wirklich spektakulär, wenn man das so ein bisschen oben vom Berg aus sieht. Ich habe ihn vorhin schon genannt. Ich mag da besonders gerne den John Suan Viewpoint. Der liegt oberhalb des Freedom Beaches. Und wenn du dort oben auf dem Felsen stehst, dann kannst du gleichzeitig in zwei Buchten gucken. Und ja, finde ich ein cooler Spot. Auch ganz bekannt und aber trotzdem sehr schön oder deswegen auch sehr schön ist der Mango Viewpoint. Da kommt man komplett mit dem Roller hin. Gibt eine ganz nette Bar da oben. Als ich das erste Mal da war, gab es lediglich so eine kleine Bambusunterstand. Aber es kam jemand vorbei, hat aus seinem Eimer einem Bier oder eine Cola verkauft. Jetzt ist da eine kleine Bar. Toller Blick auf den Saire Beach und ja, kann man sich mal ein Getränk zum Sonnenuntergang gönnen. Der Weg runter und auch hoch ist ein bisschen holprig und steil, also da sollte man auf jeden Fall aufpassen, gerade wenn man zum Sonnenuntergang oben ist, dass man im Dunkeln sich nicht in eins der Schlaglöcher reinlegt. Ansonsten, ich habe eingangs schon mal diese Pubcrawls erwähnt, also es gibt auch ein adäquates Nachtleben. Wie schon erwähnt, nicht klassisch als Partyinsel oder nicht wie bei den anderen Inseln, aber das heißt nicht, dass hier abends nichts los ist. Also das Zentrum des Nachtlebens liegt ganz klar am Saire Beach. Da gibt es viele Bars, kleine Clubs und Strandlocations. Da füllt sich abends der Strand langsam, die Musik wird lauter, es gibt Feuershows, aber alles noch so ein bisschen entspannt. Typisch für Koh Tao sind eben diese Beachbars, sitze barfuß am Strand, kühles Bier, kühlen Shake in der Hand, Blick aufs Meer. Und ja, das ist so Inselfeeling. Und für mich Empfehlung ist da die die Lotus Bar. Kennt ihr vielleicht auch oder habt ihr schon mal Bilder gesehen? Da ist diese Palme, diesen 90 Grad Winkel nach oben hat. Und ja, da wird abends getanzt und danach geht die Party weiter in der Lotus Pool Bar. Also ganz nett. Auch die Pub Crawls, die ich schon erwähnt hatte, sind gerade für Alleinreisende oder für Rucksackreisende ganz cool, weil es eben so ein bisschen Treffpunkt ist. Man geht ja mit anderen Leuten zusammen in mehrere Bars, gibt kleine Spiele, Drink-Specials und man lernt einfach easy ein paar Leute kennen. Also ja, ist auch ganz nett, gerade für ein jüngeres Publikum, die Bock haben, mal ein bisschen zu feiern. Muss nicht direkt die FOMO-Party sein, das sind die Pop-Crawls auf Koh Tao auch ganz nice.
Ja, ich denke, das war ein guter Überblick, was man auf Koh Tao so alles machen kann. Hast du abschließend noch einen persönlichen Tipp? Also ich hatte ja schon meinen verraten mit der privaten Bootstour. Hast du sonst noch irgendwas, was man machen sollte, machen könnte, beachten sollte?
Ich glaube, ich habe eben meine beiden Tipps habe ich schon verraten. Die Lotus Bar am Abend oder den John Suwan Viewpoint. Was ich noch weiß, habe ich jetzt auch noch mal geguckt, ob es das noch gibt. Also könnt ihr auf jeden Fall mal auschecken. Es gibt ein ganz gutes Restaurant, also ein einfaches Thai-Restaurant, das nennt sich Tukta. Tukta-Restaurant ist so ein bisschen im Inseln-Innern. Das war damals ziemlich lecker. Da haben wir uns einfach so 10 Gerichte bestellt für uns als Gruppe und haben die dann geteilt. Hat sehr gut geschmeckt. Aber ansonsten John Suwan Viewpoint, Freedom Beach, Lotus Bar. Ich glaube, das wären so meine drei persönlichen Empfehlungen für Koh Tao. Bevor wir zum Ende der Folge kommen, wollen wir noch mal kurz unter die Wasseroberfläche schauen. Über das Thema Tauchen haben wir in dieser Folge ja schon immer wieder gesprochen. Deshalb wollen wir das Ganze jetzt noch einmal ein bisschen vertiefen. Dafür haben wir uns kurz Unterstützung geholt, und zwar von Annika. Aufmerksame Hörerinnen und Hörer kennen sie vielleicht noch aus der Folge 4, also unserer Podcast-Folge übers Tauchen. Sie ist Teil unseres Teams bei Faszination Südostasien und betreibt außerdem einen eigenen Tauchblog. Annika, schön, dass du noch einmal kurz bei uns vorbeischaust. Hi.
Hallo Christoph, schön, dass ich da sein kann. Das freut mich sehr.
Super, ich glaube, mit dir haben wir die richtige Expertin, wenn es um das Tauchen in Südostasien geht, in der Leitung. Magst du uns vielleicht mal eine kurze allgemeine Einschätzung zu den Tauchbedingungen im Golf von Thailand geben?
Also, der Golf von Thailand, da denken ja die meisten an die drei beliebten Inseln, Koh Tao, Koh Phangan und Koh Samui, die größte im Bunde. Es ist aber eigentlich beim Tauchen so, dass die meisten Tauchplätze sich um Koh Tao herumtummeln. Es gibt zwar noch den berühmten Sail Rock, da kann ich gleich noch ein bisschen was von schwärmen, der zwischen Koh Tao und Koh Phangan liegt. Aber eigentlich befinden sich die meisten Tauchplätze in unmittelbarer Nähe von Koh Tao. Sprich, wenn du jetzt in den Golf kommst, dann kannst du natürlich dir auch eine Unterkunft auf Koh Samui und Koh Phangan suchen und zum Tauchen fahren. Aber das bedeutet immer eine längere Bootsfahrt, weil es einfach um die beiden größeren Inseln direkt keine guten oder eigentlich überhaupt keine Tauchplätze gibt, die angesteuert werden. Und ja, das ganze Tauchleben findet auf um Koh Tao statt. Und Koh Tao ist einfach bei Kennerkreisen ein bisschen unbeliebt. Sage ich ungern, weil mein Herz schlägt für Koh Tao. Ich habe da selber auch vor über 10 Jahren das Tauchen gelernt und bin seitdem bestimmt einmal im Jahr da. Ich liebe Koh Tao sehr. Das Problem ist, dass viele Taucher es als Fabrik bezeichnen, weil es zumindest bis vor Covid für so eine kleine Insel extrem viele Tauchschulen und Tauchbasen gab. Die Tauchplätze selbst waren, die beliebten waren teilweise sehr überfüllt. Ich Ja, das hat sich aber für mich, finde ich, ist da auch ein Vorteil, wenn man ja einfach ein großes Angebot an Tauchbasen und Tauchlehrern hat, weil die Konkurrenz sich natürlich auch so ein bisschen selber Qualitätskontrolle macht. Und zumindest auch bei den Preisen ist es so, es gibt zwar keine festen Preise, wie es das auf einigen anderen Inseln gibt, zwischen den Tauchschulen, also die können schon ihre Preise selber setzen, aber der Markt reguliert das natürlich auch immer so ein bisschen, dass da jetzt keiner ist, der absurde Preise nimmt. Und die Bedingungen allgemein in Koh Tao sind einfach sehr easy, gerade für Anfänger. Es ist, das Wasser ist warm, manchmal sogar ein bisschen zu warm. Es gibt Strömungen, aber ist kein großes Problem im Allgemeinen. Für viele ist es schön, weil die Tauchplätze oder die meisten Tauchplätze sehr nah an Koh Tao dran liegen. Solltest du jetzt also seekrank werden, ist das für die meisten jetzt kein großes Problem. Das Tauchen ist einfach sehr einfach auf Koh Tao. Und das macht es natürlich auch entspannt und nett. Und ist, wenn du jetzt so einen Inselurlaub planst, kann man einfach mal so ein paar Tauchgänge mitnehmen. Ein anderer großer Vorteil ist, dass du natürlich ein großes Angebot an Tauchschulen hast und das Training, wenn du weißt, worauf du achtest bei einem Tauchlehrer oder einer Tauchlehrerin, das Training schon auch einen guten Standard hat, auch wenn es eine Ferieninsel ist.
Du hast ja gesagt, du hast deinen Tauchschein dort gemacht. Auch Stefan hat es in der Folge vorhin schon erwähnt, dass auch er das Tauchen dort gelernt hat. Das heißt eben, die Ausbildung in den Tauchschulen ist einfach ein wichtiges Thema auf Koh Tao. Jetzt ist die Konkurrenz groß, der Wettbewerb groß. Worauf sollte ich denn nun achten, wenn ich mich nach einer Tauchschule umschaue, um einen Tauchschein zu machen? Kannst du uns da einen kurzen Einblick geben oder vielleicht hast du sogar eine Empfehlung, welche Tauchschule du als gut oder sehr geeignet empfinden würdest?
Sowohl als auch, natürlich. Es ist ja so, dass es mehrere große Tauchagenturen gibt. Paddy ist wohl die größte, dann gibt es SSI und SDI. SSI ist im südostasiatischen Raum weiter verbreitet. Das sollte einen aber auf keinen Fall besorgen oder kümmern. Es ist letztendlich egal, ob du mit Paddy oder mit SSI deinen Tauchschein machst. Der Unterricht unterscheidet sich minimal. Ich bin jemand, für mich ist es ganz wichtig, meinen Instructor persönlich kennenzulernen. Weil das ist schon irgendwie auch so eine Vertrauenssache, gerade wenn du tauchen lernst, dass du einfach jemanden hast, mit dem du einfach ein gutes Bauchgefühl hast. Und klar, das ist auf Koh Tao so, aber auch auf einigen anderen. Die Tauchkurse sind relativ knapp kalkuliert. Das ist einfach so, weil natürlich in Feriengebieten wollen die Leute vielleicht nicht 5, 6, 7, 8 Tage damit verbringen, einen Kurs zu absolvieren. Darum sind die recht, straff gespannt, das Programm. Kommt natürlich auch dazu, dass man als Tauchlehrer leider nicht wirklich gut verdient, auch wenn man eine ganze Menge Verantwortung und Arbeit hat. Nochmal ein Grund, warum die Kurse recht knapp sind. Darum ist es nochmal umso wichtiger, finde ich, dass man sich wirklich einen Instructor sucht, die man kennenlernt und mit dem man ein gutes Bauchgefühl hat. Und das Gute halt an dieser großen Auswahl an Tauchschulen ist natürlich auch, dass wenn du selbst in der Hochsaison kommst, dass du eigentlich immer irgendwo unterkommst. Also außer es ist jetzt eine Full Moon Party oder Songkran, finde ich, muss man auf Koh Tao selten lange im Voraus was buchen. Und da würde ich jedem empfehlen, einfach mal da, wo man sich jetzt niederlässt, sei es in Mehat, in Shallock Bay oder im Surrey Beach, entlang zu gehen und sich einfach mal Hallo zu sagen oder in die verschiedenen Tauchschulen reinzugucken. Meine Empfehlung, das ist aber fast so ein bisschen Nepotism, weil meine gute Freundin da arbeitet, ist Big Blue. Die sind in Surrey und die haben auch, ich gehe da immer gerne hin, weil die auch unter anderem eine sehr gute Technical Diving Division haben, was mich inzwischen interessiert und ist einfach ein super nettes Team. Die haben auch einen eigenen Pool, die haben eine Bar, du bist direkt drinne an Hotels mit angeschlossen. Und ja, wie gesagt, der Hauptgrund ist, dass sie wirklich ein tolles Team haben und würde da genauso wie bei allen anderen Tauchschulen aber auch einfach mal sagen, hey, ich möchte gerne meinen Open Water machen oder meinen Advanced oder auch nur Fun Dives buchen. Wen habt ihr denn da gerade, mit dem ich das machen könnte? Und würde die Person einfach auch mal kennenlernen. Also ich, vielleicht bin ich auch die Einzige, die da sehr picky ist, was ihre Instructor angeht. Meine Freundin kannte das aber tatsächlich, die war meine Lehrerin für meinen Self-Reliant-Kurs. Und sie wurde mir angeboten vom Tauchzentrum und dann habe ich gesagt, ja, aber ich möchte die erst mal kennenlernen. Das sollte aber auch eigentlich keiner schlimm finden, weil es ist ja total okay, dass man sich nicht nur auf einer Qualifikationsebene, sondern auch einfach auf einer menschlichen Ebene verstehen muss.
Ja, auf jeden Fall.
Und einfach, wie gesagt, bei den Preisen muss man sich jetzt in Kotao, wegen den Preisen muss man sich nicht großartig rumshoppen. Aber einfach, dass man mal sagt, wen kann ich kennenlernen?
Okay, cool. Ganz konkret, was wären denn so in der Golfregion die wichtigsten Tauchspots, die da angefahren werden? Was kannst du da nennen oder empfehlen?
Also es ist zum einen so, dass die Tauchbasen auf der Insel beziehungsweise auch auf Koh Samui und auf Koh Phangan natürlich ihre Tauchplätze je nach Kondition pro Tag, jeden Tag auswählen. Die meisten haben dann auch irgendwie ein Blackboard, ein Announcementboard draußen stehen, das dir sagt, hey, am nächsten Tag fahren wir da und dahin. Für mich immer Tauchspots, zu denen ich gerne fahre, ist der Chumphong Pinnacle. Den finde ich super. Da ist viel Marine Life. Dann gibt es natürlich noch, und das sind meistens besondere Ausflüge, der Sail Rock, der wie gesagt zwischen Koh Tao und Koh Phangan liegt. Da ist es meistens auch oft so, dass sich verschiedene Tauchbasen zusammentun, weil dafür die Kosten meistens höher sind, weil er nun weiter weg ist wegen Benzin. Sail Rock, ganz fantastisch. Auch viele große Fische, Schwärme. Das war der letzte Spot, wo ich glaube, letztes Jahr einen Walhai gesehen habe. Ganz fantastisch. Also das ist auf jeden Fall immer ein Ausflug wert. Was ich zum Beispiel auch gerne mag, was ganz in der Nähe von Koh Tao ist, ist die Buoyancy World. Da haben sie Strukturen aufgebaut, wo man ja seine Tarierung üben kann. Aber das ist auch immer lustig, da ein bisschen rumzuspielen und zu üben. Und dann gibt es ja auch ein paar Wracks um Koh Tao herum. Und da ist es jetzt so, das können wir vielleicht auch verlinken, da wurden vor nicht allzu langer Zeit zwei neue Wracks versenkt. Mhm. Es gab ja da bisher immer nur die, ich vergesse den Namen immer, die Satakut. Und da, ja, Satakut. Und das Wrack wurde immer von allen für Wracktraining genutzt. Und es war, wie ich fand, immer sehr voll. Und die Sicht war immer sehr schlecht. Und jetzt haben sie aber in nächster Nähe einmal auf der Ostseite und einmal auf der Westseite zwei neue Wracks, die sich jetzt inzwischen langsam zu eigenen kleinen artifiziellen Riffen entwickeln. Mhm. Und ja, sowas macht natürlich auch immer Spaß. Also sowohl fürs Training als auch für, weiß nicht, Geschichtsfreunde. Das ist natürlich auch toll, nochmal so was anderes zu sehen. Das ist ja
ein bisschen was Abenteuerliches, ne? Also.
Total. Also das ist schon, und das Nette ist bei dem Wrack, was an der Ostküste liegt, das liegt wohl auch, der höchste Punkt liegt in 13 Meter Tiefe. Und das ist natürlich super, sprich, da kannst du auch als Open Water Diver, wo du ja nur bis auf 18 Meter tauchen darfst, kannst du da auch schon hin. Normalerweise ist es immer so, die Wracks liegen meistens immer ein bisschen tiefer. Und das ist natürlich dann super, wenn es auf 13 Meter der höchste Punkt liegt, kannst du auch als Open Water Diver da schon was erkunden.
Ja, das waren ja auf jeden Fall ein paar sehr, sehr schöne Empfehlungen. Und ich glaube, wer sich mit dem Tauchen in der Golfregion, speziell mit der Ausbildung auf Koh Tao, ein bisschen genauer beschäftigen möchte, der kann sich zum einen mal grundsätzlich übers Tauchen in Südostasien unsere Podcast-Folge, die Folge 4 war das, glaube ich, eben anhören, Annika, da haben wir ja auch schon gemeinsam drüber gesprochen, worauf man denn da dann auch achten soll bei der Auswahl der Tauchschule, was es verschiedene Tauchregionen gibt. Und auf deinem Blog gibt es bestimmt auch nochmal ganz viele umfangreiche Informationen. Magst du uns dazu ganz kurz noch was sagen, wo man denn da ein bisschen mehr von dir und über das Tauchen erfahren kann?
Also über das Tauchen in Koh Tao besonders, da geht ihr am besten auf meinen Hauptblog, das ist The Midnight Blue Elephant. Da schreibe ich hauptsächlich übers Tauchen und übers Essen und habe also nicht nur gute Tauchtipps für Koh Tao und den Rest von Südostasien drauf, sondern auch, wo man sich danach adäquat stärken kann.
Das darf auf gar keinen Fall zu kurz kommen. Und kleiner Spoiler, haben wir auch schon in den vorherigen Folgen erwähnt. Du hast auch einige Artikel über das Reisen oder Alleinreisen als Frau in Südostasien geschrieben. Auch die können wir auf jeden Fall nochmal empfehlen. Annika, ich bedanke mich für die Zeit, die du dir genommen hast und für deine Expertise und deine vielen tollen Einblicke und dass du heute wieder bei uns warst. Dankeschön.
Total gerne, jederzeit. Ich danke dir.
Ciao.
So, das war nun unser erster Überblick über die drei Golfinseln Koh Samui, Koh Phangan und Koh Tao. Was wir vielleicht noch gar nicht so richtig erwähnt hatten, ist, dass man diese Insel auch sehr gut während der Sommerferien bereisen kann, also während des europäischen Sommers, wo ja vielerorts in Thailand eher Regenzeit ist. Koh Samui, Koh Phangan und Koh Tao gehören zu den Reisezielen, wo es vergleichsweise wenig regnet, wo man auch tagelang einfach nur Sonne haben kann. Also wie gesagt, perfekt für die Schulferien und wird deswegen auch häufig von Familien genutzt. Und vielleicht fragst du dich jetzt, welche Insel du denn bereisen sollst. Da vielleicht so ein bisschen vorweg, man muss nicht alles sehen. Und vielleicht ist es besser, eine Insel auszulassen, als alle drei Inseln im Schnelldurchlauf zu besuchen. Also die Golfinseln eignen sich definitiv für einen kompletten Urlaub. Ne, man kann es vielleicht noch mit Bangkok am Anfang oder am Ende kombinieren. Aber wenn man jetzt sagt, man möchte 3 Wochen abwechslungsreichen Urlaub machen, dann kann man das wunderschön eine Route machen, die nur über diese drei Inseln führt. Und wie gesagt, sie sind sehr vielseitig. Wir haben versucht, ein bisschen herauszuarbeiten, welche Insel für wen besonders geeignet ist und für wen eher nicht. Und wie sich auch die einzelnen Strände unterscheiden, die es auf den Inseln gibt. Und ich glaube, wenn du eine Reise planst und noch nicht genau weißt, wie deine Route aussehen soll, ist das so ein erster Startpunkt, dass du dir überlegst, was sind eigentlich deine Vorlieben, wie hättest du es gerne, und dann kannst du dir die Reise praktisch aus den verschiedenen Teilen perfekt zusammensetzen.
Genau, und damit ihr zum Abschluss noch ein bisschen besseres Gefühl für die einzelnen Inseln bekommt, möchte ich mit dir, Stefan, eine kurze Fragerunde machen. Und zwar, ich stelle dir eine Frage und du sagst mir, welche der drei Inseln für die jeweilige Frage am ehesten oder für das jeweilige Thema am ehesten geeignet ist.
Na gut.
Bereit?
Ja.
Also, erste Frage. Ich will morgens ins Meer springen, mittags einen Kaffee trinken und abends gut essen. Welche Insel passt am besten zu mir?
Koh Phangan.
Welche Insel funktioniert am besten, wenn ich keinen Roller fahren will?
Koh Samui. Das liegt daran, dass es hier die meisten Taxis gibt und so Pickup-Taxis, wo man mitfahren kann. Also hier kommt man gut von einem Strand zum anderen. Es ist auf Koh Tao nicht immer so einfach. Da muss man dann manchmal das Taxiboot nehmen oder abends wird es eh kompliziert. Also wenn man nicht Roller fahren will und auf bezahlbare Fahrdienste sich verlassen möchte, ist man auf Koh Samui am besten aufgehoben.
Wo würdest du jemanden hinschicken, der Thailand schon kennt, aber noch nie auf den Golfinseln war?
Auch nach Koh Phangan, weil ich die Vielseitigkeit der verschiedenen Strände dort so beachtenswert finde.
Welche Insel würdest du Eltern mit einem 6-jährigen Kind empfehlen? Ganz konkret.
Ich würde nicht Koh Tao empfehlen, weil man mit einem Kind auf den anderen beiden Inseln mehr machen kann. Es ist schwierig, da die Wahl zwischen Koh Phangan und Koh Samui zu treffen.
Ich reise allein und will schnell Anschluss finden. Wo soll ich denn hin?
Nach Koh Phangan und, wenn man sehr gerne taucht, nach Koh Tao. Weil gerade so in Tauchschulen, bei Tauchausflügen, Schnorcheltouren lernt man auch immer sehr schnell jemanden kennen.
Und die letzte Frage. Ich mag Outdoor-Aktivitäten. Wo kann ich ein bisschen Action finden?
Puh. Also wenn wir jetzt uns nicht auf Unterwasseraktivitäten oder Aktivitäten im Wasser konzentrieren, kann man auf Koh Phangan sehr schön wandern und zu Viewpoints hinaufsteigen. Das kann man aber auch mancherorts auf Koh Samui.
Okay, und jetzt möchte ich noch eine ganz kurze persönliche Einschätzung von dir. Also, wenn du heute spontan buchen müsstest, auf welcher Insel würdest du morgen aufwachen wollen? Und sag mir kurz, warum.
Ich fürchte, man hat es schon anhand der Antworten auf die bisherigen Fragen dieser Schnellfragerunde herausgehört, dass Koh Phangan oft da zu meinen Favoriten gehört. Und sie ist als Lieblingsinsel bei den Golfinseln, liegt sie einfach knapp vor Koh Tao. Auch wenn ich immer wieder gern nach Koh Tao fahre, finde ich so, dass das ist sehr abwechslungsreich auf Koh Phangan. Ich kenne dort mittlerweile ein paar Leute. Man kann sehr gut essen, es gibt die vielen schönen Strände. Es ist nie verkehrt, auf Koh Phangan aufzuwachen.
Das war's dann auch schon wieder. Das war unser Überblick über die Golfinseln in Thailand mit Koh Samui, Koh Phangan und Koh Tao. Drei Inseln, die auf den ersten Blick zusammengehören, sich aber bei genauerem Hinsehen doch stark voneinander unterscheiden. Vielleicht habt ihr jetzt ein klareres Bild davon bekommen, welche Insel zu euch, eurer Reise und euren Erwartungen passt, gerade mit Blick auf die kommenden Sommerferien. Wenn ihr tiefer einsteigen wollt, in den Shownotes findet ihr wie immer weiterführende Links und Tipps, außerdem eine Karte mit allen Orten, die wir bisher genannt hatten. Und auf unserer Seite faszination-südostasien.de haben wir viele ausführliche Beiträge zu den einzelnen Inseln, zu Stränden, Sehenswürdigkeiten und zur Reiseplanung. Stefan, magst du uns schon mal einen Ausblick geben, über was wir in der nächsten Folge sprechen wollen?
Sehr gerne, und da erwartet uns wirklich ein sehr schönes Thema und auch ein sehr spannendes Thema. Dann geht die Reise nämlich nach Myanmar. Ein Land, was ja so ein bisschen von der touristischen Landkarte verschwunden ist seit dem Militärputsch. Und wir werden dann aus erster Hand erfahren, wie es aktuell dort aussieht. Und auch uns der Frage widmen, ob Reisen nach Myanmar derzeit wieder möglich sind oder ob man es besser nicht macht.
Und da hoffen wir natürlich, dass ihr da auch wieder mit dabei seid. Wenn euch die Folge heute gefallen hat, erzählt gern anderen davon. Empfehlt den Podcast weiter oder lasst uns eine Bewertung da. Das hilft uns sehr, noch mehr Reiselustige zu erreichen. Folgt uns außerdem auf Instagram und Facebook. Dort gibt's regelmäßig neue Inspirationen, Eindrücke und Tipps rund ums Reisen in Südostasien. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Faszination Südostasien, der Reisepodcast. Bleibt neugierig, bleibt reiselustig und bleibt hungrig auf die Welt. Tschüss zusammen.
Tschüss.